Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einer poetischen Urlaubsreise, die es in sich hat. Die Schriftstellerin Simone Buchholz nimmt uns in ihrem neuen Roman Nach uns der Himmel mit auf eine Urlaubsinsel, auf der irgendwie alles merkwürdig und anders ist. Eine Zwischenwelt jenseits aller weltlichen Gesetze und Zwänge. Und ich freue mich, dass Simone Buchholz gleich damit bei uns zu Gast ist. Es geht jetzt auf eine Mittelmeerinsel, herrliches Wetter, wunderbarer Strand. Hier wollen 8 Menschen ihre Ferien verbringen. Ihre üblichen Beziehungskonflikte, Ängste und Zwänge haben sie natürlich auch mit im Gepäck. Aber dann wird auf einmal alles ganz seltsam, fast so, als wäre ein Riss in der Realität. Mich hat's richtig soghaft hineingezogen in diesen Riss, in diese eigenartige Welt, die Simone Buchholz in ihrem neuen Roman Nach uns der Himmel geschaffen hat. Und ich freue mich, jetzt mit Simone Buchholz in Hamburg zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen, lieber Andrea Gerg.
In Ihren Kriminalromanen um die Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley, die ja sicher viele kennen, die uns zuhören, da hat das Wetter, der graue St. Pauli-Niesel, eine wichtige Rolle gespielt. Diesmal geht es in den Süden mit dem Flugzeug des Grauens, würde ich mal sagen, mit meiner Flugangst. Denn das schon in der ersten Szene geht so richtig schlimm zur Sache bei diesem Flug. Mega Turbulenzen, Absturzgefahr. Haben Sie sowas Furchtbares etwa selbst erlebt?
Ja, ich war tatsächlich vor roundabout 10 Jahren mal in so einem Flieger in einem Gewitter über einer Mittelmeerinsel. Und das hat wirklich lange gedauert, bis wir dann nicht landen konnten und nach Athen mussten, um aufzutanken. Und danach bin ich auch ein paar Jahre in kein Flugzeug mehr gestiegen.
Mir hat schon die Szene jetzt gereicht, um mich da wieder bestätigt zu fühlen. Nur das Lesen, so eindringlich ist das. Und man denkt ja dann auch ohne diese Flugangst, die ich jetzt habe, wenn sowas passiert, das letzte Stündlein hat geschlagen. Und das macht ja was mit einem. Ist das daraus auch so ein bisschen die Idee zu diesem Buch entstanden, da irgend so eine Schwelle zu überschreiten?
Ja, tatsächlich ist die Idee entstanden bei einem Abendessen im Oktober 22 auf der Frankfurter Buchmesse mit meinem Kollegen, mit meinem ukrainischen Kollegen Juri Andruchowitsch, als wir über Religion sprachen. Und er zu mir sagte, Simonka, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Und ich dann sagte, ja stimmt, ich saß mal in so einer Situation, wo ich dachte, vielleicht war es das jetzt. Und dann habe ich gebetet, aber nicht zu Gott, sondern zu meinem Großvater. Und über das Gespräch, das wir dann darüber geführt haben, habe ich angefangen, mich wieder mit dieser Situation zu beschäftigen, wie das damals war und was eigentlich passiert wäre, wenn es irgendwie ganz anders ausgegangen wäre, als alle denken.
Aber erstmal denken die Figuren und auch als ich als Leserin dachte auch erstmal, okay, die sind jetzt dann doch ganz gut da angekommen. Die hängen alle so in ihren üblichen Konflikten und Tragödien fest. Da ist ein Ehepaar, dessen Junge ganz schwer krank ist. Die Eltern verstehen sich deshalb auch gar nicht mehr. 4 Freunde, die so in ihren Rollen festgefahren sind. Aber dann gerät da irgendwas eben so komisch in Bewegung. Alles wird ganz eigenartig. Wo sind die da eigentlich?
Die sind, also man kann das, glaube ich, auf 2 Arten lesen. Man könnte sagen, durch diese minutenlange Todesangst, die die Menschen erlebt haben, hat sich in den Gehirnen was abgeschaltet oder verändert oder neu verlötet. Und die verstehen vielleicht nicht mehr so recht, in welchen Strukturen sie eigentlich leben und beginnen deshalb, weil ihnen so ein paar Sicherheiten weggekracht sind und Gewissheiten, beginnen sie, sich von Zwängen zu befreien. Das ist die eine Lesart, wo wir jetzt hier in der Lesart sind. Und die andere Lesart wäre, dass sie in einer Zwischenwelt gelandet sind, in einer Art Backroom, die weder die Realität noch das Ende der Realität ist. Und dass sie sich auch aufgrund dessen plötzlich frei von Zwängen und von Strukturen, in denen Menschen immer gefangen sind, von denen sie immer dann denken, oh, so muss ich leben, das muss ich sollen, plötzlich einfach tun, was sie wollen.
Also eigentlich den Begriff Urlaubsparadies mal ganz wörtlich genommen.
Ja, es ist halt Ferien vom Alltag, Ferien vom Leben und Ferien von dem ganzen Kram, dem wir immer so ausgeliefert sind oder von dem wir denken, dass wir dem ausgeliefert sind.
Wir müssen unbedingt auch noch über eine zweite Ebene dieser Erzählung sprechen. Ich sag mal nur 4621 Cahuenga Boulevard Los Angeles. Was sind, hängen da für zwei schräge Figuren rum? Was machen die eigentlich?
Ja, das, also diese Adresse ist tatsächlich das fiktive Büro von Raymond Chandlers Philip Marlowe.
Ach was.
Von dem Privat. Ja, das
da kommt
ist,
die Krimi-Autorin dann doch.
Ja, da kommt sie doch nochmal durch und konnte nicht ganz aufhören. Und da sitzt halt, da sitzen so Leute, die sind so eine Art Verwaltung, würde ich sagen. Die arbeiten in einem System, das in verschiedene Abteilungen aufgeteilt ist und alle haben so ihre Aufgaben, ihre Jobs und wissen aber gar nicht so recht, warum sie da für wen eigentlich arbeiten. Und da gibt es halt diesen Typen, der so ein bisschen so eine Art Privatdetektiv in Los Angeles, der 30er, 40er Jahre ist. Das ist auch wie so ein Schwarz-Weiß-Film, würde ich sagen. Und dessen Aufgabe ist es, Menschen zu begleiten, sich um Seelen zu kümmern. Dann gibt es eine Frau aus dem Controlling, deren Aufgabe es ist, Fehler zu vermeiden beziehungsweise zu korrigieren, wenn sie denn passiert sind. Und dann gibt es noch eine sehr nette Figur, einen schüchternen Menschen, der eigentlich, oder ist es ein Mensch? Also eine schüchterne Figur, die eigentlich vor allem gefallen möchte und so schüchtern ist, dass er sich immer unter ganz vielen Lappen und Tüchern verbirgt, damit man sein Gesicht nicht sieht. Und dem ist alles immer furchtbar unangenehm, das ist alles immer furchtbar peinlich. Und der hat eigentlich den härtesten Job von allen. Also der hatte einfach die Augen nicht auf bei der Berufswahl. Und jetzt sitzt er da in alle Ewigkeiten und muss einen Job machen, den er eigentlich sehr unangenehm findet.
Und die drei, die müssen dann auf dieser Insel aufräumen, sage ich mal, der Lappenmann und die zwei anderen. Und
genau.
Ich habe dann irgendwie so gedacht, weil ich verrate jetzt einfach mal, der eine von den beiden, der hat so kleine Flügel an den Knöcheln. Also die sind schon nicht so ganz von dieser Welt. Ist das so ein bisschen griechische Götterwelt in unsere Zeit gebeamt?
Ja, also Verwaltung ist ja oft nicht von unserer Welt. Also wenn man mit Leuten in der Verwaltung spricht, dann die das Buch gelesen haben, sagen die, ich habe das nochmal ganz anders gelesen. Diese Leere der Existenz und des Hamsterrads, in dem ich mich bewege. Und ja, es gibt, also es spielt auf einer griechischen Insel, so viel kann man verraten. Ansonsten kann man sich einfach aussuchen, welche Insel das ist. Glaube ich, ist eine kleine Insel. Und sowohl in dieser Administrationsabteilung oder in dieser Administrationsebene, als auch unten auf der Insel tummeln sich einige Leute, die man auch im Olymp finden könnte. Und das hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht, diesmal bei der Figurenentwicklung, dass ich meine alte Teenager-Leidenschaft der griechischen Götter mal wieder so hervorholen konnte und gucken konnte. Was sind das eigentlich für Archetypen und wo spiegeln die sich immer noch in uns allen und wie tief ist diese Kultur, diese Denkweise eigentlich in uns verwurzelt.
Und da geht's ja auch schon ziemlich viel in der griechischen Mythologie um Leben und Tod. Also selbst wenn man jetzt nicht spoilern will, weil ich möchte wirklich niemanden diesen Sog wegnehmen, den dieses Buch wirklich schon eben ab der ersten Szene entwickelt. Aber man kann schon sagen, das ist schon auch ein Buch über den Tod. Aber ich habe mich gefragt, wie man so locker und lustig darüber schreiben kann. Wie geht das?
Naja, es ist, also wenn wir über Leben und Tod reden, dann reden wir über das Menschsein. Weil das Verrückte am Menschsein ist ja, dass wir die einzigen Lebewesen sind, denen bewusst ist, dass sie geboren werden, um zu sterben. Und das ist ja schon Wahnsinn, ne? Wie wir das überhaupt aushalten. Und um das auszuhalten, bauen wir uns alles Mögliche. Religion, Patriarchat, Kapitalismus und damit lenken wir uns davon ab, dass wir alle ganz genau wissen, dass niemand rauskommt aus der Nummer und dass wir alle sterben müssen. Und ich glaube, dass die Beschäftigung damit, die Akzeptanz dessen, eigentlich uns sehr gut vorbereitet auf das, was uns allen bevorsteht. Und warum sollte man nicht auf tröstliche und zuversichtliche Art darüber schreiben, davon erzählen und darauf zusteuern, weil wie gesagt, ey, wir kommen da eh nicht raus. Und ich habe das Ding geschrieben, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, soll ich mal ganz ehrlich
sein? Ja, unbedingt, wir sind hier immer ganz ehrlich.
Genau, ich war recht krank im Frühjahr und lag monatelang im Bett und es gab so Abende, wo ich mir nicht sicher war, ob das morgen früh nochmal gut geht. Und ehrlich gesagt bin ich schon immer eine Frau, die sich an den eigenen Haaren aus der Tiefe zieht. Ich kann es nicht anders. Und das habe ich dann wieder gemacht und habe das auch ein bisschen für mich geschrieben. So ein tröstliche. Ja, ja, es ist eigentlich ein Trostbuch und ich finde auch am Ende sollte man gar keine Angst mehr. Also wenn man es gelesen hat, glaube ich, muss man vielleicht nicht so viel Angst davor haben, vor dem, was da kommt, weil es ist okay, wo wir hingehen. Es ist in Ordnung.
Ich sage mal, zentraler Satz, der Tod ist doch auch nichts anderes als Ferien vom Leben, steht hinten drauf. Lockerer kann man da nicht an den letzten Horizont gucken, finde ich.
Ja, und es gibt auch noch einen so einen kleinen Dialog am Ende, wo dann eine Frau zu einem Mann sagt, ich verrate jetzt nicht, welche von den Figuren, es ist eine Bar, wirklich? Es ist eine Bar? Ja. Und der Typ sagt, klar. Was denn sonst? Was glaubst du eigentlich, was es ist da unten, wo wir alle hingehen? Insofern, ich wäre da gern dabei.
Also die Bars findet man wieder für jetzt, ich sag mal, für die Fans von ihren Kriminalromanen. Es ist schon ein echter Buchholzroman, weil auch dieser spezielle Sound wieder da ist, auch wenn er jetzt irgendwie anders ist. Aber wie kommen Sie da rein? Ist der gleich da oder haben Sie da irgendein Ritual, um reinzukommen? Wo sitzt der?
Ich glaube, der Sound in der Verwaltungsebene ist für mich... Ach, das war mir wichtig, mich einfach mal vor Raymond Chandler zu verbeugen. Und das habe ich einfach versucht, so gut wie es mir möglich ist und wie es aus meiner Erfahrung mit Chastity Riley mir möglich ist, da eine kleine Verbeugung, einen Knicks zu machen. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Hardboiled-Sound und den habe ich einfach drauf. So. Und der andere Tonfall, der dem irgendwie ähnlich ist, aber doch ganz anders, entsteht immer durch, auch in diesem Fall wieder, entsteht durch Musik. Ich höre Musik und ich habe sehr viel Bossa Nova gehört, als ich diesen Roman geschrieben habe. Also vom letzten Sommer bis zum diesjährigen Frühjahr habe ich sehr viel Bossa Nova gehört. Kommt auch viel Bossa Nova vor. Das ist eben so ein, das hat so was Melancholisches, gleichzeitig Tröstliches. Es hat einen tanzbaren, aber zarten Beat. Und das habe ich versucht herzustellen. Also ich versuche eigentlich immer Musik in Sprache abzubilden, glaube ich.
Und das liest man auch mit. Ein tolles Buch, Simone Buchholz. Vielen Dank dafür und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen, lieber Andrea Gerg.
Und der neue Roman von Simone Buchholz ist unter dem Titel Nach uns der Himmel bei Suhrkamp Nova erschienen und kostet 20 Euro. Die Karibikinsel Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt, das in einer Spirale von Misswirtschaft, Korruption, Bandengewalt und Naturkatastrophen festzustecken scheint. Gary Victor, 1958 in Port-au-Prince geboren, schreibt darüber in Romanen, Erzählungen und Theaterstücken, aber er meldet sich auch immer wieder in Radio und Fernsehen zu Wort und stößt Debatten in seinem Land an. Victor gilt als subversivster Gegenwartsautor Haitis und er war in diesen Wochen in Deutschland und der Schweiz auf Lesereise unterwegs mit seinem neuen Buch Eine Violine für Adria. Victoria Eglau hat ihn getroffen.
Jésus, je n'aurais pas dû l'inscrire à ce cours de musique. Je ne pourrais pas lui acheter un violon.
Ein Oktoberabend im Literaturhaus Halle. Gary Victor liest den rund 20 Besucherinnen und Besuchern aus seinem neuen Roman vor.
Un jour un concert comme Monsieur Benjamin.
In dem Buch geht es um einen haitianischen Jungen, der im Geigenunterricht der beste Schüler ist, sich jedoch kein eigenes Instrument leisten kann. Aber ohne Violine keine Fortsetzung des Unterrichts. Adriens Traum, ein Geigenvirtuose zu werden, droht zu zerplatzen.
Ich denke, das Kind, das ich in meinem Roman beschreibe, bin ein bisschen ich. Das ist fast meine eigene Geschichte.
Offenbart der Schriftsteller, als ich ihn in seinem Hotel zum Interview treffe.
Ich bin während der Diktatur in Haiti aufgewachsen, in den 70er und 80er Jahren. Als Kind habe ich, wie Adrien, etwas Niederschmetterndes erlebt. Ich konnte meine Geigenstunden nicht fortsetzen, weil mir meine Eltern keine Violine kaufen konnten.
Für Gary Victor ist die Erinnerung an seine eigene Frustration und Enttäuschung sehr präsent. Mit Adrien hat er nun eine Romanfigur erschaffen, die beschließt, nicht aufzugeben. Der Wunsch des naiven Jungen, auf einer eigenen Violine zu spielen, ist übermächtig. Besessen davon, an Geld für das Instrument zu gelangen, stürzt er sich in alle möglichen und unmöglichen Abenteuer, bringt sich und andere in Gefahr. Adrien verstrickt sich unwissentlich in dunkle Machenschaften der Geheimpolizei. Der Preis, den er am Ende für seine Sehnsucht nach einer Geige zahlt, ist entsetzlich hoch. Eine Violine für Adrien vermittelt auf beklemmende Weise die Stimmung während der Duvalier-Diktatur, die Haiti fast 30 Jahre lang beherrschte. Der Roman spielt in der Zeit, in der die Macht vom verstorbenen Papa Doc an den Sohn Baby Doc Duvalier überging.
L'ambiance qui riait pendant cette époque, la peur.
Während der Diktatur herrschte eine Atmosphäre der Angst und des Schreckens. Meine Familie hat zwar keine physische Gewalt erlitten, aber sehr wohl psychische Gewalt. Ich war noch ein Kind, aber ein Kind spürt den Schrecken und die Angst seiner Mutter.
Gary Victors Figur Adrien bewegt sich zwischen der Wirklichkeit und Traumwelten. Die Vermischung realistischer und fantastischer Elemente ist charakteristisch für Victors Romane.
In Haiti sind Träume Teil des täglichen Lebens. Wir messen Träumen eine extreme Bedeutung zu. Zudem hat unser Volksglaube, Voodoo, die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit durchlässig gemacht. Viele Menschen leben in einem Raum, in dem Reales und Imaginäres verschwimmen, in dem Sichtbares und Unsichtbares koexistieren.
Wenn Gary Victor erzählt, dann ist der 66-Jährige mit dem kurzen, graumelierten Haar mal ganz ernst und konzentriert, mal lacht er vergnügt. Den Austausch mit seinem deutschen Publikum genießt Victor genauso wie den Kontakt zu Lesern in seiner Heimat. Dort ist er ein Literaturstar. Viele Haitianerinnen und Haitianer kennen ihn seit ihrer frühesten Jugend, denn Gary Victor schreibt auch Kinderbücher.
Viele Leute sagen mir, Monsieur Victor, ihretwegen liebe ich es zu lesen. Und das ist das größte Kompliment, das man mir machen kann.
Heutzutage im unter Armut und Gewalt leidenden Haiti Bücher zu veröffentlichen, ist alles andere als leicht. Die hohen Druckkosten übernehmen Autoren und Autorinnen oft selbst. Dennoch arbeitet Gary Victor lieber als Schriftsteller und nicht als Agrarwissenschaftler, obwohl er dieses Fach studiert hat.
Mit dem Schreiben habe ich lange vor meinem Studium begonnen. Heute schreibe ich nur noch. Aber als Agrarwissenschaftler zu arbeiten, hat mir Haitis Gebräuche und Mythen nahegebracht. Durch mein Leben und meine Arbeit mit Bauern habe ich mein Land wirklich kennengelernt.
Der haitianische Schriftsteller Gary Victor, er war gerade mit seinem neuen Buch hier unterwegs. Eine Violine für Adrien heißt es, übersetzt von Peter Trier und erschienen beim Verlag Litradukt Literatureditionen für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein kleiner Junge mit einer roten Pudelmütze, der im Schnee einen Berg hinaufstapft. Das sieht man auf dem Cover des Buchs, um das es jetzt geht. Morris, der Junge, der den Hund sucht. Geschrieben hat es der Belgier Bart Moyard, der vor 5 Jahren für seine Arbeit mit dem Astrid-Lindgren-Preis ausgezeichnet worden ist. Und dieser Preis, der gilt ja als so eine Art Nobelpreis für Kinder- und Jugendbuchautoren. Kim Kindermann hat also dieses neue Buch gelesen. Wer ist denn dieser Junge, der da seinen Hund sucht? Oder einen Hund.
Einen Hund, ja. Muss man sagen. Das ist der kleine Morris, der wohnt bei seiner Oma. Bloß für eine Weile, wie es hier im Buch heißt, weil das eben am besten so ist. Warum das jetzt am besten so ist, das erfährt man nicht. Man weiß auch nicht, wo seine Eltern sind oder was mit denen passiert ist. Man merkt nur, Morris ist ein bisschen bedrückt. Der muss auch abends manchmal heimlich weinen unter der Decke. Und seine Oma, die gibt sich wirklich ganz viel Mühe, die umsorgt ihn. Und die ist aber so,
Also die wird auch gar nicht so richtig dargestellt. Die ist so wie der leise, warme Mantel, den sich um dieses Kind legt. Es gibt eben aber jetzt dieses feste Ritual, wie der Titel ja schon sagt. Er muss den Hund suchen, besser gesagt die Hündin Houdini. Die ist wirklich eine wilde, unberechenbare Meisterin im Verschwinden und Losreißen. Und Morris muss jetzt jeden Tag, um seine Großmutter auch zu entlasten, muss er jetzt den Hund suchen. Weil das macht die schon immer. Früher hat es die Oma selbst gemacht. Jetzt hilft ihr Morris. Und jetzt geht er eben jeden Tag in diese Berge. Und diese Berge, die sind auch ein bisschen unheimlich. Es gibt so unheimliche Geschichten im Dorf. Und um jetzt diese Angst so ein bisschen zu bannen, gibt Morris den Dingen in den Bergen Namen. Da ist dann der steile Fels, den nennt er das Feuer, ein Dornensträucher. Die Dornensträucher, das sind der Igel und der große Nadelbaum, das ist die krumme Tanne. Und das ist jetzt die Ausgangslage für dieses wirklich wunderbare Kinderbuch, bei dem es wirklich um nichts weniger geht als um die Kraft der Resilienz. Freundschaft spielt eine ganz entscheidende Rolle, aber auch, was eine Tasse heiße Schokolade doch mal eben retten kann.
Also es bleibt nicht dabei, dass so ein Kind alleine ist, die Eltern sind weg. Das gibt es ja relativ oft in der Kinderbuchliteratur. Da passiert offenbar noch was.
Genau, also es passiert so einiges. Morris ist auch ein wahnsinnig guter Beobachter. Das muss man sagen, dieses etwas verängstigte Kind oder dieses traurige Kind hat eine ganz große Sensibilität für die Dinge, die um ihn rum passieren. Unter anderem gibt es jetzt bei Oma so einen Verehrer plötzlich, der schlägt da jeden Tag auf, immer zum Mittagessen. Das ist also auch so ein bisschen ein Durchschnorrer. Der ist auch ein bisschen unheimlich und der will jetzt der Oma den Hof machen und also sie umgarnen. Und Morris, der bleibt aber so auf Abstand, weil der Mann guckt ihm nicht in die Augen. Und da detektiert er schon so ein bisschen was Ungutes. Und dann zieht er los, auch als der Mann ihm dann anbietet, er könne ihn ja mal begleiten auf der Suche nach Houdini. Nein, das macht er lieber alleine und er zieht los, gerät in einen Schneesturm. Und das ist auch wieder sowas. Also das Kind alleine in den Bergen verängstigt sowieso und das, was er mythisch in dieser ganzen Natur sieht, kommt da zusammen und plötzlich steht dann da ein anderes Kind vor ihm. Ein Junge auch, begleitet von einem Schafsbock und der ist so mit einem Fellmantel bekleidet und hat einen Stock in der Hand und der wirkt selbst wie ein wildes Tier. Und jetzt treffen diese Jungs aufeinander. Suchen zusammen Unterschlupf, weil sie merken, hier, ich muss gerettet werden. Und jetzt lernt Morris, dass Max, so heißt dieser Junge, der ist auch traurig. Bei dem ist auch irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Und der weint auch heimlich. Und der ist auch mit sich nicht im Reinen. Und er merkt dann, und das ist ein so schöner Satz in diesem Buch, der heißt dann so, der Junge lag mit dem Rücken zu ihm, da in dem Versteck. Seine Schultern bebten. Und wenn jemand versucht, so leise wie möglich zu weinen, darf man nicht fragen, ob er weint und auch nicht, warum. Und das beobachtet Morris und das hat er so inhaliert, weil er das von seiner Oma gelernt hat. Die lässt ihn nämlich auch in Ruhe, wenn er weint. Die hat Geduld, die gibt ihm den Raum. Und das ist jetzt hier sozusagen der Ausgangspunkt für das, was dann passiert, nämlich zusammen ermächtigen sich die Kinder. Sie lernen den Kummer irgendwann ihm zu begegnen und sich gegenseitig Kraft zu schwören.
Also hat dieser Autor Bart Moyer hat offenbar eine ganz besondere Art, über diese Kinder, über die Freundschaft und ihren Blick aufs Leben zu gucken.
Ja, das ist ein märchenhafter Erzähler, ein großartiger Erzähler. Also diesen Preis, den hat er komplett zu Recht verdient. Den könnte er auch für dieses Buch wiederbekommen. Also das ist nämlich hier zweierlei. Ich habe es ja eben schon mal ein bisschen angedeutet. Zum einen verwebt der belgische Autor fast schon märchenhaft das Schicksal des Jungs mit der ständigen Suche nach der Hündin in den Bergen mit den Absichten des heimlichen Verehrers der Oma. Und da wird so Gefühlsleben und Naturempfinden werden eins. Und allein das ist umwerfend, was der hier beschreibt. Und beeindruckend ist dann aber auch, dass die Jungen eben Freundschaft schließen, obwohl sie sich anfangs überhaupt nicht mögen, sondern die sind auch richtig fies zueinander. Und das kommt nur, weil sie eben durch den Schnee zusammengezwungen werden. Und ich finde, auch das ist so ein kluger Coup dieses Autors, der wirklich Kinderseelen so unglaublich gut beschreiben und beobachten und abholen kann. Denn man folgt Morris super gerne in die Berge, man leidet und sehnt sich mit ihm. Und es gibt eben offene Stellen in dieser Geschichte und die muss man selber schließen. Und das wiederum ermächtigt Kinder, ganz besonders an dieser Geschichte teilzunehmen. Das Abenteuer wird nämlich dann auch ihres. Und so verstehen sie dann, wie es ganz am Anfang der Geschichte heißt. Da heißt es nämlich, was für ein Glück du hast. Richtig viel Glück.
fast so viel wie Morris. Und am Anfang denkt man ja, reibt man sich die Augen und denkt, Glück, wer hat denn hier Glück? Aber um welches Glück es geht, das erfährt man eben erst am Ende.
Und es ist das ja aber ein Bilderbuch. Wir müssen zumindest noch mal ganz kurz auf die Illustrationen schauen. Spielt das gut zusammen?
Also total, das ergänzt sich perfekt. Das sind nur ganz wenige Bilder tatsächlich. 8 großseitige und dann ein paar kleine Vignetten. Aber die sind in so mattem Orange, Gelb, gedämpftem Blau. Das sind so die Farben, die dieser Geschichte auch nochmal so was Märchenhaftes geben. Und dann, finde ich, ist die Mischung zu Wort und Bild genau richtig, denn die Worte beflügeln die Fantasie schon genug. Also die Illustration steht Ihnen hier wirklich nur noch begleitend zur Seite und das ergänzt sich damit perfekt. Das ist schon fast majestätisch jenseits dieser ja oft farblich überfrachteten Kinderbuchlektüre, die wir ja auch heute oft in den Buchregalen finden. Und ich finde, das ist ein wunderbares Buch über das große, kleine Glück, das man auch dann finden kann, wenn man glaubt, es gibt keins mehr.
Kim Kindermann, also begeistert von Bart Moyards Morris, der Junge, der den Hund sucht, mit Illustrationen von Sebastian van Donning aus dem Niederländischen. Übersetzt hat das Buch Bettina Bach und es ist beim Hansa Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Verlorene Herkunftsstrukturen und die Suche nach der eigenen Identität. An diesen Themen arbeitet sich Olga Grasnova in allen ihren Romanen ab, auch in dem neuesten, Juli, August, September, den die Schriftstellerin mit russisch-jüdischen Wurzeln heute Abend in Wiesbaden vorstellt. Die in dem Roman beschriebene kleine, in Berlin lebende Familie hat erkennbar autobiografische Züge und so stellt sich die Protagonistin Lou die gleichen Fragen wie die Autorin.
Tatsächlich hat für mich mein Jüdischsein auch angefangen, eine größere Rolle zu spielen, als ich selbst Mutter war, weil sich dann die Frage gestellt hat, was gebe ich weiter, wie erziehe ich meine Kinder? Und vor allem bin ich nicht wirklich religiös. Das heißt, mein Judentum hat per se etwas mehr von der kulturellen Performance. Und wenn das dann so ist, was mache ich dann mit meinen Kindern? Gebe ich ihnen bestimmte Teile der Kultur mit?
Olga Grasnova liest aus Juli, August, September. Heute Abend in der Villa Clementine in Wiesbaden.
Come over to the window, my little darling.
Seiner Marianne widmete Leonard Cohen Gedichte und Lieder. Marianne Ihlen war für ihn die schönste Frau der Welt. Die Norwegerin und der kanadische Schriftsteller und Sänger trafen sich 1960 auf der griechischen Insel Hydra. Die 8-teilige Fernsehserie So Long Marianne erzählt ihre legendäre Liebesgeschichte.
Und was ist das überhaupt, Liebe? Sie ist grausam und verzerrt ein. Es gibt eine, die kommt und geht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und dann ist da noch diese andere Art von Liebe. Eine, die dich ein Leben lang begleitet.
Die TV-Serie So Long Marianne.
Durch Liebe werden wir gemacht.
Zu sehen in der ARD-Mediathek.
Ich kannte dich schon lange, bevor ich dich getroffen habe.
Der Literatur- und Nobelpreisträger Günter Grass war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Grafiker, Bildhauer und Tänzer.
Er war ein wirklich begnadeter Mensch, der Rhythmus im Blut hatte. Nicht nur den Rhythmus für Texte natürlich, sondern er hatte ja auch eine große Vorliebe für Musik. Und seine erste Frau Anna, die war Balletttänzerin. Und er wusste schon 1954 bei dem allerersten Tanz mit ihr, dass er sie heiraten wird. Das hat er damals beim ersten Tanz auch so gesagt.
Sagt Jörg Philipp Thomser, Leiter des Günter-Grass-Hauses in Lübeck, das sich in einer Sonderausstellung ganz Grass vielseitiger Verbindung zum Tanz widmet. Nicht nur, aber auch literarisch. Von seinem Debüt Die Blechtrommel, in der Oskar Mazzarat die Nationalsozialisten aus dem Takt bringt und diese plötzlich Walzer tanzen, bis zu seinem Spätwerk Letzte Tänze. Grass tanzbar, die Ausstellung, in der Exponate und BesucherInnen selbst in Bewegung geraten. Noch bis Januar im Günter-Grass-Haus in Lübeck.
Und das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Es ist eine Wahl, auf die die ganze Welt schaut. Denn ob Donald Trump oder Kamala Harris ins Weiße Haus in Washington einzieht, wird sich auch auf Europa und die globale Politik stark auswirken. Heute im Lauf der Nacht unserer Zeit werden wir es wissen. Wer vor Aufregung nicht schlafen kann, für den haben wir vielleicht noch ein spannendes Buch, America Fantastica von Tim O'Brien. Übersetzt hat es der Schriftsteller und Übersetzer Gregor Henz, in dessen Büchern Amerika auch immer wieder ein wichtiger Schauplatz zwar. Hallo Gregor Henz, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Mal angenommen, ich lese jetzt tatsächlich in der Wahlnacht dieses Buch wirklich durch. Was weiß ich nach der Lektüre von America Fantastica über die US-Amerikaner, was ich jetzt so über Nachrichten und Hintergrundberichte nicht erfahren werde?
Das Buch ist fast 600 Seiten lang. Es wird man also nicht schaffen
in
einer
Nacht. Schaffe ich nicht, okay.
Aber es liest sich sehr gut und sehr schnell, voller so flotter Dialoge auch und so. Und insofern, wenn man also Lust hat, sich die Zeit damit zu vertreiben, das ist schon gut. Was erfährt man? Man erfährt, dass das Land wirklich genauso verrückt ist, wie wir es uns inzwischen alle vorstellen. Das ist keine Projektion. Die Gesellschaft ist komplett verkorkst. Es gibt Verschwörungstheoretiker in allen Ecken. Es gibt die QAnon-Bewegung, die in dem Buch anders heißt. Die Verkünder der einzigen Wahrheit heißen die dort. Also all das, was wir uns so ausmalen, wenn wir nachts wach liegen, weil wir uns für Amerika interessieren und vielleicht auch, weil wir Amerika lieben, das bestätigt sich.
Also wirklich eine fantastische Welt, wie der Titel sagt. Jetzt ist das ja so eine Art Roadtrip, dieses Buch. Da geht es um einen gescheiterten Starjournalisten, der überfällt eine Bank, weil er sich rächen will. Und dann nimmt er eine Geisel, eine Bankangestellte mit. Und diese beiden sind dann unterwegs im Land. Was hat Sie denn als Schriftsteller und Übersetzer gereizt an diesem Buch?
Das hat mich gereizt, weil es sehr gut geschrieben ist. Sehr, sehr flott geschrieben. Es ist auch unterhaltsam. Es ist gleichzeitig wirklich eine sehr scharfe satirische Analyse der amerikanischen Gegenwartsgesellschaft. Hat mir also Spaß gemacht, ist ein toller Autor, skurrile Figuren, schnelle Dialoge, interessante Analysen. Es gibt auch immer so Metakapitel dazwischen, also autorial erzählte Kapitel, in denen dann die ganze Gesellschaft mit all diesen Schwierigkeiten, die jetzt schon angeklungen sind, so ausgebreitet wird vor dem Leser. Also es ist ein schöner Wechsel auch zwischen schneller Genre-Erzählung, krimiartige Elemente. Es gibt eine Waffe, die da eine Rolle spielt. Es gibt eine Liebesgeschichte. Es gibt den Ausriss nach Mexiko, nach Baja California und so weiter. Und das Ganze spielt auch in einem interessanten so geografischen Raum, der mich auch interessiert, also vom Mittleren Westen bis in den Süden nach Texas, also Minnesota, die Seenplatte, Lake County in Minnesota spielt eine große Rolle, aber auch Kalifornien, Los Angeles und Oregon. Also es ist ein interessanter Raum auch, der da bespielt wird.
Und guckt der Autor denn den Amerikanern so richtig tief in die Seele und verstehen wir als Europäer dann auch tatsächlich so ein bisschen besser, was sie umtreibt? Weil oft kriegt man ja auch von Experten gesagt, ja, wir als Europäer können das natürlich gar nicht verstehen, wie die eigentlich ticken, wieso die zum Beispiel tatsächlich die Hälfte der Amerikaner überlegen, nochmal Donald Trump zu wählen. Das kann man hier von hier aus nicht nachvollziehen. Kann er das?
Würde ich nicht sagen, aber das ist auch so, dass die andere Hälfte der Amerikaner auch nicht verstehen, was da vor sich geht. Also wir sind da nicht alleine in dieser Verwirrung. Die amerikanischen Linken oder Progressiven oder wie auch immer man sie nennen will, verstehen es auch genauso wenig. Und 2016 kam das Buch von J.D. Vance raus, Hillbilly Elegy, das ich auch übersetzt habe. Und da hieß es ja immer so, das ist das Buch, das ihr lesen müsst, um zu verstehen, wie die ticken. Und ja, und dann J.D. Vance, wir wissen, was aus ihm geworden ist, ja jetzt Vizepräsidentschaftskandidat für Trump. Und jetzt schütteln doch wieder alle nur den Kopf. Niemand versteht, was das wirklich für eine Analyse war.
Das Buch hat ja mehrere Teile. Da stehen dann so Stichworte drüber, zum Beispiel Autos, Waffen, Überfälle. Ich greife mal nur ein paar raus. Monopoly, Radiomoderatoren, Baseball und Lügner an öffentlichen Orten. Das sind so wie so ein kleiner Block einfach. Stecken in diesen paar Stichpunkten, die Tim O'Brien da drüber gestellt hat, quasi so die ganzen USA drin?
Zumindest der ganze Roman steckt da drin. Mhm. Ob das wirklich die gesamten USA so umfasst, schwer zu sagen. Es sind so Stichworte, es ist ein bisschen wie so eine barocke Buchüberschrift, ne? Die einen neugierig machen soll und die schon so alles so Waffen, Verschwörungstheorien, alles drin. Ne?
Klingt so, als wären diese 526 Seiten eher vergnüglich zu übersetzen gewesen.
Ja, der hat Spaß gemacht, ja. Sonst hätte ich es auch ehrlich gesagt nicht gemacht. Das ist schön zu übersetzen und es sind, weil so viele gute Dialoge drin sind, hat mich das gereizt, weil Also die meisten Bücher, die ich so übersetze, die so ein bisschen schwieriger sind und so, sind oft auch sehr dichte Prosatexte, dicht gewebte Prosatexte. Und hier habe ich mal so ein, konnte man richtig schön auch mit der Sprache spielen, mit diesen Stimmen spielen, und das hat Spaß gemacht. Es sind auch echt skurrile Figuren drin.
Sie haben lange, lange in den USA gelebt, dort studiert und auch promoviert, sind jetzt schon lange wieder in Berlin. Aber was geht Ihnen so durch den Kopf mit Blick auf morgen? Mit was bewegt Sie da?
Ich denke in erster Linie an meine Freunde, die da noch sind und die teilweise wirklich verzweifelt sind, auch gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Also ich habe viele Jahre in Ohio gearbeitet und gerade da, also Ohio ist inzwischen Trump-Staat, ist jetzt noch nicht mal mehr einer der Swing States, gehört jetzt nicht mehr zu den Staaten, um die überhaupt noch gekämpft wird, und die sind schon verzweifelt, ne? Gerade wenn man im Bildungsbereich, an der Uni, wo auch immer tätig ist, da entscheidet sich schon was, ne? Wie geht dieses Land dann noch mit Bildung, mit Kunst, mit kultureller Verantwortung überhaupt um? Die Leute sind wirklich verzweifelt und an die denke ich in erster Linie.
Und was denken Sie, wird die, egal wer jetzt gewinnt, wird es diese Spaltung noch weiter treiben in der US-amerikanischen Gesellschaft? Hat da überhaupt noch einer die Chance, da zu einer Versöhnung zu führen?
Ich befürchte, das wird eher noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Also es gibt ja praktisch die Republikanische Partei nicht mehr. Es gibt nur noch die Trump-Partei. Es gibt nicht mehr, es gibt keine vernünftigen Leute in diesem Lager mehr. Und also die paar, die da noch waren, die sind jetzt rausgekickt worden. Und insofern ist da also wenig Raum für Annäherung, ne? Auch die Linken haben ja auch wirklich Fehler gemacht, auch in der Kommunikation gemacht, dass sie irgendwie gesagt haben, wir müssen die Gelder für die Polizei streichen und so weiter. Das hat denen sehr, sehr geschadet. Und der Graben ist sehr tief und es ist sehr schwer, da jetzt drüber zu kommen. Die Frage ist natürlich, was passiert nach Trump? Wer steht jetzt bereit, um diesen Trumpismus weiterzuführen? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass dann sich die Dinge etwas normalisieren. Aber im Moment, also es gibt genug Leute, die gerne Trump sogar noch übertreffen würden.
Und wollen Sie noch einen Tipp abgeben? Wie geht's aus?
Ich kann nur von meiner Hoffnung sprechen. Also ich hoffe sehr, dass Harris das deutlich gewinnt. Es wird nicht reichen, dass sie es einfach so gewinnt. Sie muss wirklich deutlich gewinnen, damit dann Ruhe einkehrt in diesem Land. Aber es ist abzusehen, dass das ein wochenlanges, monatelanges Gezerre wird.
Gregor Hens, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Übersetzung von Tim O'Briens Roman Amerika Fantastica. Erschienen ist das Buch bei HarperCollins.